Deutschlandfunk, kontrovers.
Mit Christoph Heinemann, guten Morgen und willkommen zu Kontrovers. Was offenbar als Blitzkrieg geplant war, dauert nun schon 4 Monate und 3 Tage. Am 24. Februar überfiel Russland das souveräne Nachbarland Ukraine. 2014 hatte Russland die ukrainische Halbinsel Krim annektiert. Seit Jahren unterstützt der Kreml den Krieg im Osten des Landes. Bis zum 24. Februar arbeiteten die Regierungen in Berlin mit Russland partnerschaftlich zusammen, trotz der Verletzungen des Völkerrechts durch das Putin-Regime. Die Gaspipeline Nord Stream 2 wurde weitergebaut. Putins Krieg hat auch das deutsch-russische und deutsch-europäische Verhältnis zertrümmert. Übrigens fast 100 Jahre nach dem Vertrag von Rapallo, in dem das Deutsche Reich und die russische sozialistische föderative Sowjetrepublik im April 1922 eine Normalisierung der Beziehungen nach dem Ersten Weltkrieg anstrebten. Schon damals ging es übrigens um Energielieferungen. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte in der vergangenen Woche im Deutschen Bundestag, eine Partnerschaft mit Russland, wie sie noch das strategische Konzept von 2010 als Ziel ausgegeben hat, ist mit Putins aggressivem imperialistischen Russland auf absehbare Zeit unvorstellbar. Gegenwärtig vollziehen die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen vor aller Öffentlichkeit den Schulterschluss gegen das Putin-Regime. Unsere Frage deshalb heute früh bis 11.30 Uhr, Partnerschaft oder Gegnerschaft, welches Verhältnis zu Russland ist künftig möglich? Und wir bitten Sie, wir bitten unsere Hörerinnen und Hörer, sich zu melden. Unsere europaweit kostenlose Telefonnummer lautet 00 800 44 64 44 64. Sie können uns auch per WhatsApp erreichen, uns eine Sprach- oder eine Textnachricht schicken. Die Nummer 01 73 56 90 322. Und unsere Mailadresse kontrovers@deutschlandfunk.de. Und Hörerinnen und Hörer haben sich bereits zu Wort gemeldet.
Guten Morgen, Dr. Schulz aus Darmstadt. Uns Russland-Freunden blutet das Herz. Und das Schlimmste, es ist nicht nur Putins Krieg. Das ganze Volk samt seinem Kirchenoberhaupt hat sich von der Kriegspropaganda mitreißen lassen. Und es kann zu diesem Staat und Volk kein Verhältnis mehr geben.
Winfried Schmidt aus Graal-Müritz, guten Morgen. Wenn die Menschheit sich nicht durch völkische Vernichtungskriege in der Klimakatastrophe zugrunde richten will, muss auch mit Russland partnerschaftlich zusammengearbeitet werden, mindestens ähnlich USA, Japan nach Hiroshima und Nagasaki.
Wir können entweder auf friedliche Weise gleich uns Putin unterordnen. Er hat ja auch schon einen baltischen Staat die Grenzen nicht mehr zu beachten. Er greift aus und will die alte Sowjetmacht auf Europa ausdehnen. Entweder das, friedlich ohne Waffen und Leben nach Art der Russen. Oder aber wir müssen Opfer bringen. Leider Gottes, Lebensstandard wird runtergehen und Widerstand leisten.
Müller aus Berlin. Die Frage erübrigt sich doch eigentlich, wollen wir, dass wir alle untergehen auf dieser Welt? Es ist doch schon ein altes Gesetz, dass man versuchen soll, den anderen zu verstehen. Die Theorie Aug um Aug, Zahn um Zahn hat noch nie was gebracht. Und mit Menschenverstand sollte man doch versuchen, eine Partnerschaft ist vielleicht ein hohes Wort, aber zumindest ein Ausgleich und einen Meinungsaustausch wieder zu starten. Alles andere wäre Selbstmord.
Thomas Kruse aus Putlitz. Es gab auch in der Vergangenheit Spannungen zwischen Russland und Europa. Doch ist Putin nicht ewig an der Macht. Wir müssen zwischen Putins Diktatur und den Menschen, die darunter leiden, unterscheiden. Es wird in Zukunft wieder eine Partnerschaft geben, wenn Russland sich von Putin und seinen Folgen erholt hat und ein friedliches Miteinander wieder möglich ist.
Und diese Wortmeldungen möchte ich ergänzen durch Mails, die uns Hörerinnen und Hörer geschrieben haben. Robert Lütke schreibt uns, nach Putin kann sich das alles ändern. Dafür sollte die westliche Welt auch offen sein. Kurzfristig ist jedoch jedes Entgegenkommen in Putins Augen ein Zeichen der Schwäche. Das muss in der Realpolitik endlich ankommen. Uta Amer hat uns geschrieben, ein diplomatischer Vorstoß mit Zielsetzung einer Beendigung des Ukraine-Krieges und dem Aufbau einer gesamteuropäischen Sicherheitsarchitektur, selbstverständlich unter Einbeziehung Russlands, ist geboten. Nicht nur der energie- und wirtschaftspolitische Ruin Deutschlands wäre sonst vorprogrammiert, sondern auch der Rückfall in die Zeit des Kalten Krieges. Raffaele Ferdinando Schacher hat uns aus der Schweiz folgende Mail geschickt. Ohne die Russische Föderation mit ihrer unvorstellbaren Größe über 17 Millionen Quadratkilometer, fast so groß wie die USA und China zusammen, werden die ambitionierten Klimaziele von Paris reine Makulatur. Es ist schlichtweg unmöglich, längere Zeit das flächenreichste Land der Welt zu isolieren. Eine WhatsApp von Ulf Berger. Mit Putins Russland ist keine Partnerschaft mehr möglich. Wer Angriffskriege führt, Kriegsverbrechen begehen lässt, Hunger als Waffe einsetzt, gehört vor Gericht, nicht an den Verhandlungstisch. Und eine WhatsApp von René Hahn aus Berlin. Die Wirtschaftssanktionen gegen Russland müssen an ein Ende der russischen Feindseligkeiten gegenüber Europa geknüpft sein. Endet die Bedrohung, dann müssen auch alle Sanktionen enden. Soweit Wortmeldungen unserer Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße unsere Gäste. Sevin Dadelen ist zugeschaltet, Obfrau der Bundestagsfraktion Die Linke im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages, Wahlkreis Bochum. Sevin Dadelen hat mehrere Jahre lang Rechtswissenschaft studiert. Elmar Brok, CDU, hat mehrere Jahre Rechtswissenschaft und Politikwissenschaft studiert, von 1980 bis 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments. Er war viele Jahre lang Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Europäischen Parlaments. Sabine Adler ist Reporterin des Deutschlandfunks, ehemalige Russland-Korrespondentin unseres Senders und hat während der extrem gewalttätigen Auseinandersetzungen auf dem Euromaidan für uns buchstäblich Tag und Nacht aus Kiew berichtet. Herr Brok, blicken wir zurück auf die vergangene Woche zunächst. Die Ukraine ist seit der vergangenen Woche offiziell Kandidat für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union, Moldau ebenfalls. Welche Bedeutung hat dieser Status für die Ukraine?
Ja, der ist einmal eine wichtige psychologische Wirkung in der Ukraine, dass die Menschen dort wissen, dass sie in Europa, wohin sie wollen, schon immer wollten, willkommen sind. Der zweite Punkt ist, eine mögliche zukünftige Mitgliedschaft der Europäischen Union ist dann nicht mehr Verhandlungsbestandteil für Verhandlungen, wenn sie mit Russland kommen sollten. Es ist kein Verhandlungsschiff für Putin und deswegen ist es wichtig, dass jetzt diese Entscheidung getroffen wurde.
Wie lange glauben Sie, Sie sind ein erfahrener Europapolitiker, wird es dauern, bis aus der Kandidatur dann eine Mitgliedschaft geworden sein wird?
Das wird sehr lange dauern wahrscheinlich, denn es müssen eine Vielzahl von Bedingungen erfüllt werden in der Ukraine, um die Marktfähigkeit zu haben, Rechtsstaatlichkeit vollständig zu sichern, die Oligarchenwirtschaft, die zwar zurückgedrängt worden ist, aber noch nicht erledigt ist, hinzubekommen und manches andere mehr. Wir müssen weiterhin feststellen, dass die Europäische Union sich auch erneuern muss. Wir können keine großen Erweiterungsrunden mehr durchführen, ohne dass wir die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union verbessern. In wichtigen Bereichen beispielsweise zusätzlich Mehrheitsentscheidungen einführen. Das heißt, beide Seiten müssen sich bemühen, hier voranzukommen. Aber ich glaube, dass auf beiden Seiten der Wille vorhanden ist und dass der Reformprozess der Ukraine, der ja 2014 eingesetzt hat, dass der durch diese russische Bedrohung auch erheblich verstärkt wird, weil Mitgliedschaft der Europäischen Union dauerhaften Rückhalt für die Ukraine bedeutet gegen den Nachbarn, der als Aggressor auftritt.
Frau Adler, was bedeutet dieser Kandidatenstatus für den russischen Krieg in der Ukraine?
Der bedeutet eine moralische Stärkung, da gebe ich Elmar Brok recht. Er hat für die Kämpfe erstmal von ukrainischer Seite wenig Bedeutung. Vielleicht was die Entschlossenheit angeht, vielleicht was die Motivation angeht, das ist sicherlich ganz wichtig. Aber dieser Status hat für die russische Seite große Bedeutung. Und das haben wir schon am Tag der Entscheidung von Olaf Scholz mit den drei Kollegen aus Italien aus Frankreich bzw. Rumänien gesehen. Da hat es verstärkte Angriffe gegeben. Und wir haben das gestern auch gesehen bei den Angriffen auf die Hauptstadt Kiew erneut, dass all das, was die westlichen Partner als Solidaritätsgeste nach Kiew senden, von Russland mit neuen Angriffen, mit neuer Gewalt beantwortet werden. Insofern ist dieser EU-Status, der Kandidatenstatus, der jetzt beschlossen worden ist, auf der einen Seite eben wirklich etwas sehr Positives, auf der anderen Seite auch etwas, was die russische Seite zum Anlass nimmt, neues Öl in das Feuer zu gießen. Mhm.
Frau Dadelin, mindestens seit 2014 kämpfen Ukrainerinnen und Ukrainer mit ihrem Leben für westliche Werte, für Freiheit, Demokratie, Rechtsstaat, Marktwirtschaft. Sie wollen nicht Teil einer post-sowjetischen Diktatur werden. Gehört die Ukraine in die EU?
Nun, ich finde ja, anders als andere, die immer gesagt haben, dass die EU quasi ein Club von christlichen Ländern sein soll und Bevölkerungen, finde ich immer, man muss immer gleiche Voraussetzungen an jeden Beitrittskandidaten oder auch Anwerber für den Beitrittskandidatenstatus haben. Ist es richtig, dass Russland diesen verbrecherischen Krieg begonnen hat, den wir auch verurteilen? Aber ich finde, wir sollten uns nicht verleiten lassen, die Ukraine zu romantisieren. Die Ukraine ist alles andere als eine blühende Demokratie. Die Stiftung Wissenschaft und Politik, eine regierungsnahe Stiftung, warnte schon vor dem Krieg davor, dass der autoritäre Politikstil den Demokratisierungsprozess gefährdet, weil er sämtliche anderen Verfassungsinstitutionen zum Beispiel umgeht, ein Zitat Turbo-Regime anpeilt und auch vor einer politischen Instrumentalisierung der Justiz nicht zurückschreckt. Reporter ohne Grenzen stellt der Regierung schlechte Noten aus. Oppositionsparteien werden verboten. Medien werden gleichgeschaltet. Also insofern muss man natürlich die Frage stellen, reicht es aus, nur Symbolpolitik zu betreiben? Und wenn es Symbolpolitik ist, was es ja jetzt hier ist, das sagten ja auch die Vorredner, ist es wichtig zu wissen, ist es richtig, unrealistische EU-Beitrittsperspektiven zu verbreiten, statt alles dafür zu tun, jetzt um diesen furchtbaren Krieg zu stoppen. Und da finde ich, sollte die EU als Friedensnobelpreisträgerin eigentlich die Kernaufgabe sehen, hier zu helfen, diesen Krieg zu beenden, anstatt auch Ländern eine Perspektive zu geben, die meines Erachtens ja sehr schwierig ist, auch unter dem Vorbehalt, dass es Territorialkonflikte gibt. Wir haben ein Land in der Europäischen Union, was einen frozen Konflikt hat, einen Territorialkonflikt. Das ist Zypern. Und wir sehen, wie es immer wieder in der Europäischen Union kracht aufgrund dieses Territorialkonfliktes. Insofern halte ich das für ein sehr gewagtes Unternehmen, auch wenn ich verstehe, dass man hier symbolisch, moralisch die Ukraine natürlich angesichts der Aggression Russlands stärken möchte.
Nochmal, Frau Dadelin, ganz kurz meine Frage nochmal zugespitzt. Gehört die Ukraine in die EU? Sie haben jetzt einige Punkte aufgezählt, die das als problematisch erscheinen lassen. Aber wenn Sie sich entscheiden müssen, gehört sie in die Ukraine in die EU, ja oder nein?
Das ist ein Prozess, Herr Heinemann. Also das entscheide nicht ich. Alle Länder, die die Voraussetzungen erfüllen.
Sie sind Entscheiderin. Sie sind die wichtigste Außenpolitikerin Ihrer Fraktion im Deutschen Bundestag. Sie müssten doch die Frage beantworten
können. Nein, es
müssen
die Voraussetzungen erfüllt werden, Herr Heinemann. Wenn ein Beitrittskandidatenstatus, eine Bewerbung stattfindet und man ist Kandidat, dann muss man Kriterien erfüllen. Die Türkei ist schon seit längerem ein Beitrittskandidat und erfüllt die Kriterien nicht, dann sagen wir als Venedig-Kommission, Europäische Kommission, Europäisches Parlament und Deutscher Bundestag, so gehört die Türkei nicht in die Europäische Union. Und genauso ist es dann mit Land XY. Wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt werden, kann man nicht Mitglied der Europäischen Union sein, es sei denn, dass man die eigenen Kriterien hier widerspricht und sie nicht ernst nimmt.
Herr Brok, romantisieren wir die Ukraine?
Also, dieses Gegensatzpaar, was da Frau Dagdelin dargelegt hat, stimmt einfach nicht. Die Ukraine ist noch kein perfekter Rechtsstaat und keine perfekte Demokratie, eine perfekte Demokratie, doch. Aber noch kein perfekter Rechtsstaat. Und da ist ein Reformprozess in Gang seit 2014, seitdem der Russlandfreund Janukowitsch nicht mehr im Amt ist. Und wir müssen feststellen, dass die Ukraine erstens über viele Jahre Wahlen durchgeführt hat, die zu Regierungswechseln, friedlichen Regierungswechseln geführt haben. Ein entscheidender Punkt für Demokratie. Dort werden keine Medien unterdrückt in der Ukraine. In der Ukraine ist der Wille gerade der jungen Menschen da, nach westlichem Vorbild zu leben und nicht nach russisch-sowjetischem Vorbild zu leben. Und all dieses spricht dafür, dass die Ukraine in die Richtung hineingeht. Dieses ist ein Land, das sich kulturell zu Europa hin orientiert und das aus diesem Grunde von uns eine Chance bekommen muss, aufgenommen zu werden. Dass sie die Verpflichtung, die Bedingungen, die Kopenhagener Kriterien erfüllen muss, ist klar. Das habe ich vorhin auch zum Ausdruck gebracht. Aber dazu wird die Ukraine in der Lage und willens sein, wenn nicht der Kriegsherr Putin dies verhindert. Der Reformprozess seit 2014 ist in Gang, obwohl Russland schon da Krieg in der Ukraine, nämlich im Donbass und mit der Okkupation der Krim vorgenommen hat. Und deswegen ist dieser Reformprozess, den die Ukraine in dieser Zeit durchgeführt hat, bewundernswert, trotz Krieges im eigenen Lande. Und das sollte man würdigen und deswegen die Ukraine entsprechend unterstützen.
Unser Thema ist ja Russland. Wie wollen wir mit Russland weiter zusammen, in welchem Verhältnis wollen wir mit Russland stehen? Frau Dardelin, Ursula von der Leyen hat jetzt im ZDF gesagt, die westlichen Staaten sollten am G20-Gipfel im November in Indonesien auch dann teilnehmen, wenn dort Putin zugegen sein wird. Teilen Sie diese Meinung?
Ich finde das richtig, weil wir müssen aufpassen als Westen, als Europäische Union, dass wir uns selbst nicht isolieren. Und wissen Sie, Geografie lässt sich ja nicht verändern. Russland ist und bleibt ein sehr, sehr wichtiges Land in der Welt. Russland ist ein Teil Europas. Russland ist und bleibt unser Nachbar. Das können wir nicht verändern. Und Ziel muss doch sein, so schnell wie möglich rauszukommen aus der Konfrontation und wieder Verständigung zu suchen. Und ich finde, diese Kategorien, Partnerschaft oder Gegnerschaft, wie Sie das in Ihrem Titel für diese Sendung ausgelost haben, finde ich eigentlich eher nicht nützlich, eher nutzlos in der Beschreibung der gemeinsamen Beziehungen. Was wir brauchen, ist ein realistisches Verhältnis auf der Grundlage der Interessen unserer Bevölkerung. Und das Interesse ist jedenfalls nicht eine Verteuerung der Energiepreise oder die Zerstörung unseres Wohlstandsmodells. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Wir haben den Angriffskrieg der USA in Irak kritisiert und nicht mitgemacht. Das war auch völkerrechtswidrig. Wir haben aber als Reaktion richtigerweise weder Sanktionen verhängt, noch diplomatisch die Beziehungen auf Eis gelegt. Warum? Weil wir sagen, die USA ist ein zu wichtiges Land, als dass wir es uns leisten könnten, die Beziehungen komplett abzubrechen. Und das gilt aus meiner Sicht auch für Russland.
Ja, wobei
und wir sehen ja bereits jetzt Sanktionen
und Schaden uns selbst. Die USA, glaube ich, keine Länder annektiert haben und auch nicht Krieg gegen Zivilbevölkerung.
Ich habe Ihnen das Beispiel genannt mit dem Irak. Mhm. Das war ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg mit über 500.000 Toten. Das war auch schrecklich. Dieser Krieg ist auch schrecklich. Ich will nur sagen, wir müssen aufpassen.
Ihre Fähigkeit, Äpfel mit Birnen zu vergleichen, ist schon immer übertroffen gewesen.
Ihre Fähigkeit, Doppelmoral auszuüben, ist ohne Vergleich. Wir sollten aufhören, mit zweierlei Maß zu messen. Und ich sage es Ihnen gleich nochmal. Russland ist weltweit einfach ein zu wichtiges Land. Das haben ja auch die Zuhörer richtigerweise gesagt. Und wenn Frau Ursula von der Leyen das auch sieht, dann finde ich das richtig, diese Einsicht, weil wir aufpassen müssen, dass wir uns nicht isolieren.
Einen anderen Hörer noch mal zitieren, nämlich Ulf Berger, der gesagt hatte, wer Angriffskriege führt, Kriegsverbrechen begehen lässt, Hunger als Waffe einsetzt, gehört vor Gericht nicht an den Verhandlungstisch. Wir wollen jetzt Herrn Schmidt aus Sachsen zu Wort kommen lassen. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Bitte schön.
Also die Völkerrechte wurden schon mehrmals jetzt gebrochen, angefangen mit Jugoslawien, weitergehend mit dem Irak und so weiter und so fort. Die Völkerrechte haben jetzt ihren Wert verloren. Putin hat die Völkerrechte abermals gebrochen. Wir sollten also jetzt diese Chance nutzen, um eben jetzt die UN zu reformieren. Da ist eben jetzt meines Erachtens die Begründung für all die Völkerrechtsbrüche eben jetzt zu verwenden. Und das sind die Menschenrechte. Also nicht mehr die nationalen Grenzen sollten eben Souveränitätsrechte haben, sondern die Menschenrechte sollten Souveränitätsrechte bekommen bei dieser Reform der UN zur Weltnation. Mhm.
Wollen wir gleich weitergeben an Herrn Brok? Herr Brok, ja. Kommen wir mit einer Reform der UN. Wäre das jetzt der richtige Zeitpunkt und in der von Herrn Schmidt anvisierten Art und Weise?
Also erst einmal ist eine Prämisse falsch. Den Schutz der Bevölkerung im Kosovo mit dem Ukraine-Krieg zu vergleichen, ist falsch. Das ist berechtigt gewesen, um einen Völkermord zu verhindern, den Milosevic systematisch im Kosovo beging und auch im heutigen Bosnien-Herzegowina in Srebrenica beging. Und das konnte man nicht laufen lassen. Es war keine Absicht, Serbien zu besetzen und Serbien nicht als souveränes Land stehen zu lassen, was ja auch passiert ist. Und die sind jetzt in Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union. Also auch hier bitte nicht in üblicher Weise Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Die Vereinten Nationen zu reformieren ist immer eine wichtige Angelegenheit, aber ich sehe nicht, wie dies geschehen soll. Ich bin etliche Male in New York auch da gewesen und Gespräche geführt, die 5 Veto-Länder dazu zu bringen, ihre Veto-Prinzip aufzugeben, wird nicht klappen.
2 Mails. Ulrich Baumgart hat uns geschrieben. Zu dem bevorstehenden G20-Gipfel, an dem eventuell auch Diktator Putin teilnehmen wird, es würde für mich absolut unerträglich sein, wenn dann auch nur ein einziges Foto produziert und um die Erde ginge, das zeigt, wie westliche Politiker, geschweige Bundeskanzler Scholz, zur Begrüßung dem Verbrecher die Hand reichen würden. Auch das wäre ein Aspekt des momentanen Umgangs mit Russland bzw. Putin. Sven Trautmannsheimer sieht das ganz anders. Meiner Meinung nach war der Ausschluss von Russland aus dem G8-Gipfel ein Fehler und Russland sollte wieder zurück. Das wäre ein erster Schritt und ist auch nur richtig. Frau Adler, wie blickt das Putin-Regime auf Deutschland und auf den Westen?
Mit großer Erwartung und mit großer Spannung, nämlich wie lange der Westen tatsächlich diesen Schulterschluss, der bis jetzt gelungen ist, durchhalten wird. Und dieses Drehen am Gashahn, das ist ja schon eine Probe, die wir so vielleicht erwartet haben, aber doch ein bisschen erstaunt und erschrocken waren, dass der Gashahn von Russland vielleicht eher zugedreht wird, als dass der Gasboykott von der Europäischen Union zum Beispiel kommt. Man wird sehr genau, wie immer und seit Jahrzehnten beobachten, wo sich Risse auftun und wo diese Risse vielleicht nützlich sein könnten, um weiter eine Kluft aufzureißen. Und das ist jetzt genau die Gefahr. Natürlich ist die Inflation, ist die Gasknappheit, möglicherweise die wirtschaftlichen Schwierigkeiten daraus resultierend eine echte Bewährungsprobe. Und ich glaube, das, was vor der Politik steht, was auch die Gesellschaft insgesamt auszuhalten hat, ist, dass das nichts im Vergleich zu dem ist, was kommen könnte. Denn uns muss auch klar sein, dass wenn Putin in der Ukraine nicht gestoppt wird, dann ist sein Appetit weiter wahrscheinlich größer und er wird in Richtung Europäische Union gehen. Ich bin vor ein paar Tagen in der Republik Moldau gewesen, jetzt auch Beitrittskandidatenstatus für dieses kleine Land. In der Republik Moldau rechnet man damit, dass man so quasi zum Frühstück verspeist wird. Und damit einmal an der Grenze zu Rumänien ist der Vormarsch von Putin möglicherweise dann eben sehr, sehr viel schwerer zu stoppen als jetzt. Das heißt, wir haben das jetzt in der Hand, die Einschränkungen, die Einbußen, ja vielleicht auch das Gürtel zu enger schnallen, das ist etwas, was wir jetzt machen können, um wirklich Schlimmeres zu verhindern. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe der Regierungen, die Bevölkerung darauf richtig vorzubereiten und auch klarzumachen, dass da Pflaster nicht helfen. Also solche Pflaster wie 9-Euro-Ticket oder Tankrabatt, das darf es nicht geben. Es müssen wirklich gezielte Hilfen für sehr bedürftige Leute eingebaut werden. Aber allen anderen muss klar sein, wir müssen hier jetzt eine Zeit die Zähne zusammenbeißen und wirklich etwas durchstehen, um Schlimmeres zu verhindern. Das ist das eigentliche Ziel, Schlimmeres zu verhindern.
Frau Dadlen, muss man Putin in der Ukraine stoppen?
Ja, man muss diesen Krieg stoppen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass die Maßnahmen, die getroffen worden sind, nicht diesen Krieg beendigen. oder irgendwie helfen. Da hat der Militärhistoriker Sönke Neitzel recht, der sagt, mir ist kein Fall in der Geschichte bekannt, in dem Sanktionen wirklich einen Krieg beendet hätten. Und wenn ich höre, dass man jetzt den Gürtel eng schnallen muss, das klingt natürlich für viele Menschen wie ein Hohn, die jeden Tag an der Supermarktkasse oder an den Zapfsäulen die steigenden Energiepreise, Spritpreise, Lebensmittelpreise.
Frau Dahlem, warum ist das ein Hohn? Entschuldigung, warum ist das ein Hohn?
Ja, weil
ich weiß nicht, was daran ein Hohn sein soll. Ich verhöhne die Leute nicht, die weniger Geld haben, ganz und gar nicht, sondern ich sage, die sollen etwas leisten, die es können. Die müssen diese Einschränkungen hinnehmen und den anderen muss zielgenau und wirklich gerichtet geholfen werden. Ich finde dieses Abwertend mit, das ist ein Hohn, einfach nicht in Ordnung.
Nein, das ist insoweit ein Hohn, weil wir vor einem großen Problem stehen, dass sie auch mit Geld nicht werden behandeln können, wenn der Notfallplan jetzt auf Stufe 2 gesetzt wird. Wir sehen, dass dieser Wirtschaftskrieg gegen Russland am Ende unser gesamtes Wohlstandsmodell, das Wohlfahrtsmodell in Deutschland zerstört. Und wenn Menschen vor ihrem Kamin sitzen und für Frieren, für Freiheit reden,
das ist auch ein Wirtschaftskrieg gegen Deutschland und gegen Europa. Auch Russland führt einen Wirtschaftskrieg. Also die
Frau Adler,
Sie
wissen wahrscheinlich über die Sanktionen
betrachten.
Von Russland. Ich sag Ihnen,
darf ich auch was sagen?
Die Sanktionen seitens Russland gegenüber dem Westen, die sind im Moment lächerlich gering. Das sind ja nur Einzelsanktionen gegen ein paar Personen.
Ich sag nur Gas,
die haben ja noch nicht mal. Die haben ja noch nicht einmal richtig losgelegt. Mhm. Und das mit dem Gashahn, die Lage bei der Gasversorgung ist durch die katastrophale Sanktionspolitik hochdramatisch.
Dürfen wir, Frau Dahlem,
und wenn ich das mal,
nein, dazu
Herr
ganz kurz,
ich möchte gerne hier mal kurz ausführen. Ja,
Sie haben
nein,
relativ,
Frau Dahlem,
Sie haben jetzt,
jetzt
relativ,
möchte ich Ihnen antworten.
Relativ ausführlich
nee, ich habe gar nicht meine Argumentation
sind,
überhaupt
Sie sind
ausgeführt.
Gleich
Frau Adler,
wieder,
ist mir ständig ins Wort
Moment,
gefallen.
Sie sind gleich wieder dran, Frau Dahlem. Ja, okay, jetzt sollte Elmar Brok auch mal die Chance haben, seinen Beitrag zu leisten. Bitte.
Hier führt Putin einen Krieg gegen die Ukraine unter Ausnutzung anderer Dinge, die auch gegen uns schaden. Unser Fehler war es, die Abhängigkeit vom Gas von Russland. Das war ein großer deutscher Fehler, den uns viele Europäer bitte noch auf die Rechnung schreiben werden. Insbesondere in mitteleuropäischen Ländern, die zwischen Deutschland und Russland über Jahrhunderte immer sehr schlecht behandelt worden ist, um es etwas sanft zu sagen, wenn man die Realität sich betrachtet. Der zweite Punkt ist, wir sollten uns doch mal das Kriegsziel von Putin ansehen. In seiner Rede vom 23. Februar und seinem Essay vom letzten Jahr sagt er, er will de facto das alte Zarenreich wieder richten. Andere Länder, die selbstständig sein wollen, wie die Ukraine, haben kein Recht auf Eigenstaatlichkeit. Er macht Vorschläge, dass selbst Polen wieder in den Cordon Sanitaire um Russland hineinkommen, dass sie sich nicht verteidigungsfähig sein dürfen. Das sind ja in seinen Vertragsentwürfen drin. Er geht doch weiter. Er will doch das alte Zarenreich errichten. Selbst Stalin und Lenin werden von ihm kritisiert, dass sie zu sanft mit der Ukraine umgegangen sind. Das ist doch ein Krieg, den er insgesamt führt, nicht nur um die Ukraine oder Teile der Ukraine. Darauf müssen wir uns einstellen. Und Frau Dagdelen, in der Freundschaft Ihrer Partei mit Putin, verstehe ich überhaupt nicht als eine linke Partei. Das ist nicht nur ein imperialistisches Regime heute, das ist ein feudales Regime. Die Lehnsherren von heute sind die Oligarchen in dem Land. Und darüber sollen wir jetzt das schweigend hinnehmen. Wir kämpfen um unsere eigene Freiheit. Die Ukraine haben die größte Last zu tragen. Und dies muss noch mal deutlich gemacht werden. Zu unserem Eigenschutz, damit Putin nicht noch weitergeht. Wann kommen denn die baltischen Länder dran? Das wird doch von Ihnen alles wegdiskutiert. Hier muss doch deutlich sein, dass hier jemand da ist, der aggressiv, das erklärend vorangehen will in andere Länder hinein, die souverän sein wollen, das Grundprinzip der Souveränität der Nation, die Unverletzlichkeit der Grenzen nicht anerkennt und mit brutaler Gewalt dagegen vorgeht.
Frau Dahlem sollte darauf antworten können. Und dann sind wir sehr gespannt auf Klaus Borchert aus Hamburg. Der wartet nämlich schon in der Leitung. Bitte, Frau Dahlem.
Ja, also die Frage ist ja, ob ich überhaupt die Zeit habe zum Reden. Und das ist schade, dass ich hier gar nicht argumentieren kann zu den Sanktionen. Die Sanktionen sind beschlossen worden, um, Zitat Außenministerin Baerbock, Russlands Wirtschaft zu ruinieren. Und dann müssen wir doch mal bitte auf die Wirkungen schauen, auf die Fakten schauen. Und zum Beispiel zu den russischen Öllieferungen. Das Auswärtige Amt verkündet, Russland sei extrem abhängig von Ölexporten in die Europäische Union. Und weil die Sanktionen von allen G7-Staaten beschlossen wurden, könne Russland, ich zitiere, nicht auf andere bedeutende Märkte ausweichen. Und das steht im krassen Gegensatz zur Realität. Erstens hat Russland schon heute neue Abnehmer gefunden für einen Teil des Öls. Und zweitens braucht es überhaupt keinen vollständigen Ausgleich für die Europäische Union, weil die Folge der Sanktionen nämlich darin besteht, dass die Preise explodieren und damit auch die russischen Öleinnahmen explodieren. Und das sagt das finnische Forschungssystem Center for Research on Energy and Clean Air genauso, dass Russland im Moment der Profiteur ist und Russland nämlich verkauft weniger Öl als früher. Es gewährt aber einen Rabatt gegenüber dem Weltmarktpreis und trotzdem sind die Einnahmen auf Rekordniveau, weil eben die Preise massiv angestiegen sind. Und der Energieboykott, der Putin bestrafen soll, verhilft ihm sogar noch zu mehr Einnahmen. Und er trifft aber unsere Bevölkerung.
Wir
und natürlich
fest,
auch alle Länder, die keine eigenen Ölquellen haben.
Die Sanktionen für nicht wirkungsvoll, jedenfalls nicht so, wie das vom Westen geplant worden ist.
Nein, die Sanktionen sind mehr als das, Herr Heinemann.
Sie sind ein Boomerang.
Herr Brok hatte mehr Zeit. Bevor Russland ruiniert ist, ist unsere Bevölkerung schon längst am Frieren.
Das nehmen wir jetzt.
Die Wirtschaft wird zum Insolvenzverwalter.
Das haben wir jetzt verstanden. Ihre Position ist klar geworden. Ich möchte jetzt Herrn Klaus Borchert aus Hamburg die Gelegenheit geben, sich in die Diskussion einzuschalten. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Bitte schön.
Und ich möchte auch gerne unterbrechungsfrei reden können, weil ich finde, das ist sehr unhöflich, Leuten andauernd ins Wort zu fallen. Ja, mir geht Folgendes durch den Kopf. Mal rein von der Rechtslage. Wir haben weder Beistandsverpflichtung, Militärabkommen oder sonst was mit der Ukraine. Die Ukraine ist kein Mitglied der EU oder sonst eines Bündnisses, an dem wir beteiligt sind. Also von da aus gibt es überhaupt keine rechtlichen Verpflichtungen. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, Herr Scholz hat zu Anfang immer gesagt, ich bin gewählt worden, mein Amtseid sagt, Schaden vom deutschen Volk fernzuhalten. Und er war nicht gewillt, diese Sanktionen zu machen. Das Ganze kam erst in Bewegung, nachdem praktisch die große Veranstaltung in Ramstein war, wo ich mal behaupte, dass wir alle von den Amerikanern eingenordet wurden. Und da denke ich mir immer, Amerika hat den ganzen Nahen Osten in Brand gesetzt, 20 Jahre Afghanistan und dann sag und klanglos abgezogen, ja, die Leute im Regen stehen lassen. Was kommt jetzt auf uns zu? Werden wir jetzt verfrühstückt? Also ich habe da ganz große Bedenken, das muss ich wirklich sagen. Und dann geht mir Folgendes durch den Kopf. All das, worauf wir jetzt verzichten, Rohstoffe und Gas, ist die Grundvoraussetzung überhaupt, um erstens mal hier weiterhin Flüchtlinge aufnehmen zu können und versorgen zu können, weil das ist ja auch schon mal eine gewaltige Belastung unserer Sozialsysteme. Zweitens mal, wenn wir Waffen liefern wollen an die Ukraine, dann brauchen wir Rohstoffe und dann brauchen wir Gas. Und ich stimme Frau Dagnelin insofern zu, diese Sanktionen, damit schießen wir uns selber ins Knie. Die Sanktionen, die richten sich einzig und alleine gegen uns. Und jetzt dazustehen und zu sagen, oh, Russland dreht uns den Gashahn ab. Wir haben die Sanktionen ausgesprochen. Wir könnten auch ganz realistisch sagen, wir als deutsche Nation haben mit Russland zurzeit keine Probleme. Die Problematik ist mir schon klar, dass das mit der Ukraine eine Riesensauerei ist, die da läuft. Das will ich nicht wegdiskutieren. Ich will auch Herrn Putin nicht reinwaschen. Aber die Folgen für unsere Wirtschaft, die werden gewaltig sein. Und wenn Sie die Notfallgesetze, da wurde ja gesagt, die Haushalte werden als letztes abgeschaltet und die Industrie als erstes. Da kann man mal sehen, wie realitätsfern unsere Herren Juristen sind. Jetzt läuft das nämlich genau andersrum und das ist auch richtig so.
Geben wir Ihre Wortmeldung weiter an Elmar Brok, bitte. Was kommt da auf uns zu?
Ich habe vorhin, wenn auch sehr emotional, die putinische Kriegsziele definiert und seine politischen Ziele, die er hat. Die sind gegen den gesamten freiheitlichen Westen gerichtet. Er will keine Demokratie. Er will alles in ein großes russisches Kolonialstaat einsortieren. Und er möchte auch nach dem alten Stil des 19. Jahrhunderts, einschließlich Polens, diese Länder in seiner Obhut haben und seiner Kontrolle haben. Das sagt er selbst deutlich. Und das ist auch ein Angriff auf uns und eine Gefährdung für uns. Und jetzt kann man doch nicht sagen, das deutsche Volk hat mit dem russischen Volk keine Schwierigkeiten. Wir sind eine Demokratie und müssen Demokratien schützen. Natürlich ist nicht alles, was hinkt, ein guter historischer Vergleich. Aber wir müssen sagen, mich erinnert das alles ein bisschen an 1938. Wo Chamberlain dem Hitler auch alles gegeben hat. Wir haben ja kein Problem mit dem deutschen Volk, ewiger Frieden.
Es stand auf dem Zettel drauf, dass er mit Hitler unterschrieben hat. Dann war nicht nur das Sudetenland bei Hitler, sondern ein halbes Jahr die gesamte Tschechoslowakei. Hier müssen wir einmal Diktatoren ernst nehmen, was sie sagen. Und Putin sagt das alles sehr deutlich. Und das sollten wir nicht wegdiskutieren, darauf sollten wir uns einstellen, damit es nicht ein sehr böses Erwachen gibt. Und aus diesem Grunde müssen wir uns hier umstellen. Das ist ja nicht so, dass wir in zutiefster Armut zurückfallen. Die Situation, trotz der richtigen dargestellten Position mit den Ölpreisen von Frau Dagdelen, ist hier in Russland katastrophaler. Das Land lebt doch noch wie in den 80er Jahren auf den Dörfern in Russland. Da wollen die Ukrainer nicht hin und das System möchten wir uns auch nicht haben. Und deswegen müssen wir hier in dieser Frage als freies deutsches Volk mit unserer historischen Erfahrung und unserer Last deutlich machen, dass wir auf der Seite von Demokratien stehen, von Leuten, die nach Europa und nach Freiheit rufen, die jungen Menschen in der Ukraine. Und das muss man in diesem Zusammenhang in Kauf nehmen mit den Lasten, die damit verbunden sind, damit es anschließend nicht noch schlechter wird. Genau.
Herr Borchert, dazu nochmal.
Ja, das höre ich mir alles an und ich kann es auch bis zu einem gewissen Grade nachvollziehen. Aber ich sage mal so, es würde ja auch Sinn machen, also um Waffen zu produzieren, die wir liefern können, brauchen wir Energie und wir brauchen auch die Rohstoffe, die wir jetzt nicht haben. Und da kommt unheimlich viel jetzt, da kommt unheimlich viel zusammen. Und dann noch einmal, ich für meinen Teil, ich sehe mich nicht irgendwie in Konflikt mit dem russischen Volk. Die haben blöderweise, da hat sich jemand an die Macht gebracht und das sehr geschickt gemacht, indem er auch alles weggebissen hat, was ihm irgendwie Konkurrenz machen könnte. Das ist schon richtig, das ist ein Diktator und der ist mit sehr großer Vorsicht zu genießen. Mhm. Aber das, was wir hier bei uns jetzt machen, das ist für mich, also ich habe eine technische Ausbildung, ich habe einen technischen Beruf gelernt, weil ich bin mittlerweile Rentner oder Pensionär. Aber ich weiß, dass da unheimlich lange große Kaskaden dranhängen an diesen Energie- und Rohstoffketten. Und wenn die jetzt von einem Tag zum anderen wegbrechen, das wird gewaltige Folgen auf den Wohlstand in unserem Land haben.
Herr Borchert.
Und ich weiß nicht, ob Flüchtlinge aus der Ukraine da nicht auch noch drunter leiden werden langfristig.
Vielen Dank für Ihre Wortmeldung. Ich möchte gleich den Staffelstab weitergeben an Hilke Cello, die uns aus Niedersachsen zugeschaltet ist. Guten Morgen, Frau Cello.
Guten Morgen in die Runde.
Bitte schön.
Ja, ich befürchte, dass vielleicht über mein Argument gelächelt werden könnte. Aber mir fällt auf, dass die Sprache so eskaliert. Also mir fehlt jetzt der passende Begriff dafür. Kriegslaut, Kriegston, Emotionen, Einteilung, extreme Einteilung auf beiden Seiten. Wobei natürlich dieser Krieg schrecklich ist und unrechtmäßig ist. Aber die Sprache meiner Ansicht nach spielt eine wesentliche Rolle, abgesehen von Waffenlieferungen oder Sanktionen, weil zu Ende gedacht, irgendwann endet jeder Krieg. Wie endet er dann? Und beginnt er dann nicht mit Sprache? Und auch wenn unrechtmäßig die Sprache in diesem Kriegston und Laut begonnen hat, wäre es nicht sinnvoll, eine Brücke zu bauen in die Zukunft? Und zwar, indem man sagt, also indem man vermeidet, dass man sagt, nie wieder wollen wir mit Russland das und das. Oder meiner Ansicht nach kann ein friedliches Europa ohne eine Einbindung Russlands niemals wirklich existieren.
Frau Cello, ich kann die Mitdiskutantinnen und Diskutanten nicht sehen, aber also ich habe nicht gelächelt und ich glaube, die haben alle nicht gelächelt. Frau Adler, Frage an Sie. Radikalisiert uns die Sprache zurzeit?
Also ganz und gar nicht. Kein Lächeln, also überhaupt nicht, sondern das ist ja wirklich sehr ernst, was Frau Cello auch vorgebracht hat. Das ist richtig, dass diese ganze Rhetorik wirklich grauenvoll ist. Aber andererseits muss man auch sagen, wir haben Krieg und Krieg muss beim Namen genannt werden. Und sonst machen wir das, was Russland macht, dann wird das verschwiemelt als Spezialoperation und man kann sich aus einer Spezialoperation ja nicht unbedingt ableiten, dass da dann 10.000 Menschen sterben. Also das ist alles nicht schön, aber ich finde, wir müssen trotzdem klar bleiben und die Dinge beim Namen nennen. Auf der anderen Seite gebe ich Frau Cello absolut recht, was es angeht, weiterreden mit Russland, weiter Russland einbeziehen. Ja, wir müssen Russland einbeziehen, das ist dringend notwendig, aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Denn dazu muss jemand auf der russischen Seite sein, der bereit ist zu Friedensgesprächen, der bereit ist, diesen Krieg zu beenden. Und das ist nicht Putin. Putin tut das gerade nicht. Also ist Putin im Moment nicht der Ansprechpartner. Und es ist leider auch so, Kriege wurden leider nicht durch Verhandlungen beendet, sondern leider immer durch militärische Handlungen. Und ich möchte noch einen Gedanken loswerden zu dem Anrufer zuvor. Der sagt, wir stünden ja nicht im Krieg mit dem russischen Volk. Nun muss man sagen, Putin ist Teil des russischen Volkes. Er ist russischer Staatsbürger und er wurde nicht an die Macht gebracht und er hat sich da nicht nur selbst hingeputscht, sondern er genießt eine ziemlich hohe Rückendeckung in der russischen Bevölkerung. Und man wünscht sich auch in diesen Zeiten, dass vielleicht der eine oder andere Protest vielleicht doch mal stärker zu hören wäre.
Deshalb, dann kann ich doch Dadelen, bitteschön, Sie können vielleicht aufnehmen nochmal, was Frau Cellut eben auch gesagt hat, beziehungsweise die Replik auch von Sabine Adler.
Ja, also die Rhetorik ist eine Kriegsrhetorik, das haben wir schon angefangen, hat es schon bei Frau Außenministerin Baerbock, die ja eigentlich für Diplomatie zuständig ist, zu sprechen davon, dass man Russland ruinieren möchte. Und ich warne auch davor, jetzt weiter auf diese Illusion, einen Siegfrieden gegen Russland, die größte Nuklearmacht, zu setzen, oder eben auch einem Krieg gegen Russland das Wort zu sprechen. Was wir brauchen, ist ein Kompromissfrieden. Was die Frage war ja die Sanktionen, was die bringen. Und da kann ich einfach eine Sache nicht verstehen, wie man nicht Politik im Interesse der eigenen Bevölkerung macht, wie es die USA machen. Zum einen sind ja Profiteur dieser Sanktionen die Russen, also Russland selber, aber auch die USA profitiert. Und die USA beispielsweise importiert immer noch 17% angereichertes Uran aus Russland, weil ihre AKWs da betrieben sind. Sie sagen, wir haben ein vitales Interesse, deshalb nehmen wir Uranimporte raus aus den Sanktionen. Ich verstehe nicht, wie wir zum Beispiel eine Politik gut finden, wo die BASF in Ludwigshafen im Winter vielleicht das Gas abgestellt wird. Tausende Experten sagen, Millionen von Arbeitsplätzen stehen hier unter der Gefahr, verloren zu gehen aufgrund dieses Embargos, und gleichzeitig die Fracking-Industrie in den USA durch die Decke gehen, die Profite. Und ich finde, das ist wirklich wahnsinnig, gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung hier eine Politik zu machen, in dem Glauben, dass die Sanktionen diesen Krieg beenden würden. Wir haben es in der Geschichte gesehen, Sanktionen verfehlen immer ihre Ziele. Das haben wir im Irak gesehen, im Iran, in Syrien und in anderen Teilen der Welt. Und deshalb sage ich, diese Politik ist letztendlich ein wirtschaftlicher Selbstmord, den sollten wir beenden. Und sie bringen den Ukrainern ja auch nichts. Sie schaden Russland kaum, sie werden hier bei uns aber alles zerstören. Und ich rede hier nicht von 1-2 Grad kälterem Wasser im Schwimmbad oder im Winter in den Wohnungen. Es geht darum, dass unser ganzer Wohlstand hier in Gefahr steht. Und deshalb plädiere ich dafür, diese Sanktionen wirklich zu beenden, weil wir uns auch isolieren, weil Russland schon die asiatische Wende eingeleitet hat und überhaupt nicht uns braucht, aber wir brauchen diese Energie aus Russland.
Herr Ulrich aus Hamburg ist uns jetzt zugeschaltet. Wir haben eine Dreiviertelminute, wir können Sie aber gleich nach den Nachrichten auch nochmal weiterfragen. Bitte, Sie haben zunächst das Wort. Guten Morgen.
Danke schön für den letzten Satz, den Sie gerade gesagt haben, Herr Heinemann. Ja, ich wollte mal sagen, ganz kurz zu der EU-Beitrittsperspektive. Ich finde das sehr, sehr schwer. Mit Zypern kann man es nicht vergleichen. Das ist ein Frozen Conflict. Ich befürchte aber, dass noch in den nächsten Jahrzehnten diese Sache mit der Krim und mit dem Osten der Ukraine virulent bleibt. Und was machen die denn da? Das gibt's ja gar nicht, dass man eine Beitrittsperspektive einem Land gibt, das eine derartige unsichere territoriale Verfasstheit hat. Wenn, dann muss man es schon ganz, ganz ernst machen. Und ich fürchte, der Albaner, der Edirama, hatte recht, dass die Ukrainer dann in einiger Zeit sehr enttäuscht sein werden.
Carlo Ermack. Er schreibt uns, die Erzählung vom harmlosen Westen ist eine Mär. Russland wurde nachweislich vor Jahren von einer gemeinsamen Sicherheitspolitik ausgeschlossen. Ohne einen wichtigen Akteur wie Russland sind die globalen Mehrfachkrisen gar nicht lösbar. Viel Zeit bleibt nicht, um die Versäumnisse für den Weltfrieden, von Weltfrieden bis Klimaverbrechen zu lösen. Wo ist die nachhaltige Strategie und wo ist die kurzfristige Diplomatie? Andrea Ludin schreibt uns, wir vergessen leicht, dass andere große, bedeutende Volkswirtschaften wie zum Beispiel China und Indien ein anderes Verhältnis zu Russland haben, also nicht hinter der Strategie der Europäischen Union stehen. Die WhatsApp von Manfred Nagot. Ich besuche die Ukraine regelmäßig seit 2010 und habe jedes Jahr die großen Verbesserungen sowohl materiell als auch gesellschaftlich begeistert wahrgenommen. Auch die Bevölkerung weiß, dass es noch viel zu tun gibt. Und sie ist bereit dazu. Jetzt gilt es, der Ukraine im Kampf zu helfen. Und danach muss es einen Wiederaufbau geben. Und der ist nicht nur materiell gemeint. Andreas Hopf hat uns geschrieben: Ich denke, Russland muss bis zu seinem Zerfall durch einen zukünftigen Aufstand der vielen ethnischen Minderheiten, die Putin primär in seinem Krieg als Kanonenfutter einsetzt, international isoliert werden. Und Lisa Völkel hat uns geschrieben: Ich bin gebürtige Finnin. Fragen Sie bitte die Finnen, warum wir all die Jahre auf eine schlagfertige Armee Wert gelegt haben. In kritischen Situationen dürfen sie den Russen gegenüber den Russen nicht klein beigeben. Wir Europäer müssen im Namen der Demokratie die Ukraine in jeglicher Hinsicht unterstützen und schnell effektive Waffen liefern. Und zum Schluss Mike Gotzes: Es gibt keinen Plan B für die Energieversorgung Europas, der nicht den Einkauf bei Herrn Putin vorsieht. Wie leidensfähig ist der Westen? Sind die deutschen Bürger? Hält Putin länger durch? Die Frage, Elmar Brok, gebe ich gleich an Sie.
Herzlichen Dank. Also ich habe den Eindruck, bei den Darlehen von Frau Dagdelin, die ja damit zu tun haben, erstens keine Sanktionen und zweitens keine Waffen für die Ukraine. Das ist unter schönen Worten der Verurteilung des Krieges Russlands gegen die Ukraine eine Tatsache. Putin macht weiter. Das ist die Position der Linken und von Frau Dagdelin. Keine Sanktionen und auch keine Waffen. Was dann? Das muss man, glaube ich, deutlich mal zum Ausdruck bringen. Und wir sind nicht völlig abhängig von der Ukraine. Das wird dann Zwischenprobleme geben. Aber ich glaube, dass Herr Habeck da eine ziemlich vernünftige Politik macht, dass wir aus der Situation herauskommen. Und wir werden es gemeinschaftlich schaffen, in relativ kurzer Zeit, dass wir aus dieser Energiekrise herauskommen. Das wird für eine Übergangszeit teuer, aber ich glaube, es gibt genug Alternativen auf dieser Erde und insbesondere auch das verstärkte Setzen auf die erneuerbaren Energien, die ja auch ein Sicherheitsargument sind. Der weitere Punkt, den ich hier zum Ausdruck bringen möchte, ist: Wir sollten aufhören zu sagen, das ist ein Kampf gegen das russische Volk. Das russische Volk, mit dem müssen wir wieder Frieden machen. Alles spricht dafür, für Russland und für uns, dass es unserem gemeinsamen Interesse ist, aber nicht auf Kosten der Freiheit, auf Kosten der Menschen, die in Freiheit leben wollen. Das Putin-System ist ein diktatorisches System, das im Innern die Menschen knechtet, umbringt, Nawalny, Nemtsov und vieles andere mehr, und auf der anderen Seite andere Völker unterdrücken will. Er sagt es deutlich. Er sagt es ganz deutlich. Und hier müssen die Demokratien zusammenstehen, um diesem Diktator, diesem aggressiven Diktator, in den Arm zu fallen. Das ist, glaube ich, von entscheidender Bedeutung dieser Frage. Dann haben wir die Voraussetzungen geschaffen, endlich wieder die vernünftigen Beziehungen zum russischen Volk zu nehmen. Und ich möchte noch einen Punkt wiederholen.
Und dann ist Frau Dahlmann.
Wir Deutschen und die Russen. Haben dreimal Polen geteilt. Sie haben es beim Hitler-Stalin-Pakt wieder geteilt. Die heutige Ostgrenze Polens ist im Wesentlichen die Hitler-Stalin-Linie. Wir haben Moldau verraten an Stalin und die baltischen Staaten. Und Nord Stream 2 ist als ein weiterer Verrat begriffen worden. Und jetzt wird in Deutschland wieder, damit es bei uns die Stube warm ist, in einer übertriebenen Form Angst davor gemacht wird, gesagt: Nun lass uns diese Völker wieder verraten. Aus unserem nationalen deutschen Interesse heraus. Damit werden wir nicht auf Dauer Frieden und Freiheit in dieser Welt schaffen und insbesondere nicht für unsere eigenen Haustür und für uns selbst.
Frau Dadelin dazu.
Ja, also man hat ja den Eindruck, dass man hier einen Krieg gegen Russland will. Das halte ich für komplett verantwortungslos. Ich warne auch davor, auf einen Zerfall einer Atommacht wie Russland zu setzen. Und es ist auch erschreckend, wie nonchalant hier so manche einem langen Zermürbungskrieg in der Ukraine das Wort reden und diejenigen, die sich klar gegen Waffenlieferungen, den Wirtschaftskrieg, der ja uns selber betrifft, gegen Russland und für einen Verständigungsfrieden aussprechen, quasi als Menschenfeinde dargestellt werden. Das ist wirklich nichts anderes als Kriegspropaganda. Es gibt den ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger. Es gibt den früheren italienischen Ministerpräsidenten und EU-Kommissionspräsident Romano Prodi. Es gibt den ehemaligen spanischen Außenminister Miguel Angel Moratinos, die mit dem Star-Ökonomen aus den USA Jeffrey Sachs jetzt nochmal gesagt haben in einer Erklärung, Die Trommelschläge des Kriegs müssen Worten des Friedens weichen. Es geht darum, den Frieden hier zu gewinnen und nicht den Krieg. Waffen, mit Waffen verlängert man einen Krieg, führt man einen Krieg, mit Verhandlungen beendet man einen Krieg. Und deshalb bin ich ohne weiteres für einen Kompromissfrieden, einen Verständigungsfrieden, weil ich auch möchte, dass nicht noch mehr Ukrainer sterben. Und ich möchte auch noch mal betonen, weil Sie ja das angesprochen haben, mit dem G7-Beschlüssen. Das ist ja wirklich wieder die dümmsten Sanktionen, seit es sie gibt, die jetzt beschlossen worden sind. Das Importverbot für russisches Gold betrifft zu 90% Exporte nach Großbritannien für den internationalen Goldmarkt von etwa 12 Milliarden jährlich. Und die Folge ist jetzt schon absehbar. Der Goldpreis ist allein heute um weitere 7 Euro gestiegen. Gold wird also für uns teurer, während Russland vom steigenden Goldpreis profitiert und das Gold einfach an Staaten wie Indien, China, Vietnam, Pakistan und Indonesien einfach weiterverkauft. Und das ist wie beim Rohöl. Schießt sich der Westen ins eigene Bein in der Hoffnung, Russland ruinieren zu können. Das ist wirklich eine ideologiebetriebene, der eigenen Bevölkerung Schaden zufügende Politik, die völlig irrsinnig ist. Und deshalb müssen wir raus aus diesem Wirtschaftskrieg, weil er uns betrifft am stärksten. Und wir müssen raus aus dieser Eskalationslogik, dass mit Waffenlieferungen und immer neuen schweren Waffen dieser Frieden zu gewinnen ist. Ich warne davor.
Wir wollen Frau Naundorf aus Babelsberg zu Wort kommen lassen, die uns zugeschaltet ist. Guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen, Inge Naundorf hier. Danke sehr für das Wort. Ich wollte nur zu der Bemerkung aus der letzten Stunde, dass in der Ukraine freie Medien ja gäbe, nochmal was dagegen sagen wollen. Und zwar weiß ich, dass die Kiew Post, die 20 Jahre lang als Printausgabe englischsprachig erschienen ist, vor wenigen Monaten, also noch vor dem Krieg, Kriegsbeginn, eingestellt werden musste, weil die Genehmigung entzogen worden ist. Da hatten sich nämlich einige Investigationsjournalisten zu nahe an das Team von Zelensky und Co. herangewagt. Also so ganz frei ist es in der Ukraine noch nicht. Und ich denke, bei aller Fürsorge, die wir für die Ukraine jetzt haben sollten, sollen wir schon auch sehr genau hingucken, wie wir den EU-Beitritt gestalten. Mhm.
Dazu kann sicherlich Sabine Adler was sagen zur Freiheit der Medien in der Ukraine.
Genau, zur Freiheit der Medien muss man sagen, die Medien sind im Moment in dem Markt so aufgeteilt, dass es unterschiedliche Oligarchen nach wie vor gibt, die unterschiedliche Medien haben. Das hat zur Folge, dass es keine direkte Diktatur gibt, keine Zensur im Pressebereich, dass es durchaus unterschiedliche Meinungen gibt, aber die jeweils diktiert werden von diesen Oligarchen. Und da ist in jedem Fall etwas zu tun. Wenn man jetzt sich anschaut, die Ukraine im Krieg und die Medien im Krieg, dann unterliegen die Medien einer Militärzensur. Da ist ganz klar, dass bestimmte Informationen nicht veröffentlicht werden. Und das ist, glaube ich, eine normale Vorgehensweise. Die Medien selber registrieren das natürlich sehr wohl und sie wehren sich auch dagegen und sie finden das auch alles andere als gut, was da passiert. Das ist unbedingt ein Punkt, der beim Reformbedarf mit berücksichtigt werden kann bzw. berücksichtigt werden muss. Ich möchte noch ein Argument aufgreifen, das Frau Dahlen in der ersten halben Stunde gesagt hat, nämlich das Verbot von Oppositionsparteien. Die Oppositionsparteien sind jetzt auch im Laufe des Krieges verboten worden, und zwar Oppositionsparteien, die dezidiert pro-russisch sind. Auch das hat etwas mit der Kriegssituation zu tun. Und ich würde gerne noch mal darauf hinweisen, ich habe nicht gehört in diesen, ein und eine Viertelstunde, dass hier irgendjemand dem Krieg gegen Russland das Wort geredet hat. Vielleicht habe ich etwas verpasst, aber das habe ich nicht gehört, Frau Dahlen. Das haben Sie behauptet, dass das hier jemand gesagt hat. Ich würde aber gerne sagen, was es bedeutet, wenn Russland Frieden macht, zum Beispiel in der Ostukraine. 2014/15 ist das Minsker Abkommen vorbereitet bzw. ausgehandelt worden. Und das war ganz pauschal gesagt ein Vertrag Land gegen Frieden. Land, also die besetzten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk, die sogenannten Volksrepubliken. Und das, was wir dort erlebt haben, wird jetzt auch fortgesetzt, zum Beispiel in Cherson, in Mariupol. Das sind Kriegsdiktaturen bzw. Terrordiktaturen mit Foltergefängnissen,
mit einer Menschenrechtsunterdrückung, wie wir uns das alle nicht wünschen und wie wir das vor allem doch gar nicht wollen können. Das heißt, der Frieden, der dort erzielt worden ist, das war natürlich, erstens war es kein Frieden, weil die Kampfhandlung weiterging, und es war kein Frieden, weil es ein Terror gegen die Bevölkerung war. Und wenn Sie das wollen, Frau Dardelen, das ist das, was Putin Ihnen jetzt anbieten würde, als Frieden in diesen Gebieten und in der Ukraine. Ein Terrorregime gegen eine freie, unabhängige Bevölkerung. Das können Sie kriegen.
Frau Dardelen, dazu?
Ja, zunächst einmal finde ich es traurig, dass man hier Verbot von 9 politischen Parteien in der Ukraine rechtfertigt, mit dem Narrativ und der Propaganda der ukrainischen Regierung. Darunter ist nämlich auch die größte Oppositionspartei. Und vor dem Krieg wurden schon Parteien verboten in der Ukraine. Und das wird auch zu Recht von vielen, auch der Stiftung Wissenschaft und Politik, eben kritisiert. Genauso mit den Medien. Reporter ohne Grenzen haben das angemahnt und angeklagt. Ich finde das schon bedauerlich, dass man das hier rechtfertigt. Das Zweite ist mit dem Terrorregime. Es geht doch um Folgendes hier. Wollen wir so schnell wie möglich einen Waffenstillstand und wollen wir einen Verständigungsfrieden mit Russland? Ich kann ja alles verstehen, die emotional und moralisch argumentieren und dafür sind, dass man hier auf jeden Fall bis zum letzten Ukrainer kämpfen solle, was ich natürlich auch zynisch finde, weil wir kämpfen nicht, die Ukrainer kämpfen und sterben dort. Und ich kriege auch von vielen Ukrainern Briefe, die sagen so, sie wollen als Mütter oder Töchter ihre Väter und ihre Brüder bei sich haben und nicht, dass dieser Krieg weitergeht, sondern so schnell wie möglich endet. Oder wollen wir eben diese Illusion nicht weiter nähren, dass gegen eine Nuklearmacht wie Russland ein militärischer Sieg der Ukraine möglich wäre? Also wenn ich mit der Bundeswehr spreche, in den Ausschüssen, in Verteidigung oder im Auswärtigen Ausschuss, die Leute, die vom Militär sind, vom Fach sind, die sagen ganz klar, dass das aussichtslos ist, dass das einfach eine Illusion ist. Und ich weiß, dass man in der Politik das ja ideologisch verbrämt und meint, das müsse sein. Aber ich finde, die Menschen leiden dort. Und deshalb sollten wir alles tun, um einen Verständigungsfrieden herbeizuführen, einen Verhandlungsfrieden zu setzen. Und da geht es natürlich um die Interessen der Ukraine und natürlich auch um Russland. Weil sie müssen in der internationalen Politik letztendlich darauf hinauslaufen werden diese Verhandlungen, dass man einen Kompromiss findet.
Genau.
Und im Moment tun wir aber alles andere, weil Interesse, wir alles auf das Militärische setzen.
Unser Interesse, ganz kurz, ist es auch, Hörerinnen und Hörer bitte noch zu Wort kommen zu lassen. Zum Beispiel Frau Paddel in Wuppertal. Guten Morgen.
Ja, Pavel, guten Morgen.
Bitte schön.
Ich muss dazu sagen, ich bin wirklich keine Linkswählerin, absolut nicht. Aber was Frau Dardelen sagt, das kann ich eigentlich wirklich nur 5-mal unterstreichen. Ich finde das ganz furchtbar, was in der Ukraine passiert. Aber wie das jetzt läuft, dass immer mehr junge Leute sterben und dass wir eigentlich auch immer mehr drunter leiden müssen. Das ist ja wirklich nicht damit getan, dass wir hier nur ein bisschen kälter haben oder die Schwimmbäder kälter haben. Und ich denke, wenn unsere Wirtschaft hier total eingeht, was ja sowieso durch diese Klima- bzw. durch diese Änderung hier durch die Energiekrise schon anders wird, dann können wir keinem mehr helfen.
Vielen Dank, Frau Pabel. Und ich rufe in Berlin Herrn Baumann auf. Guten Morgen, Herr Baumann.
Guten Tag.
Bitte schön.
Vorweg. Ich habe in beiden Ländern gelehrt. Finanzen für Unternehmen in der Poltawa, in der Ukraine, wurden ein Dutzend Mal, genau weiß ich es nicht, begonnen in 1995. Und ich habe in Russland gelehrt, in der Geburtsstadt Balenin. Da ging es aber um Deutsch. Also ich habe eine gewisse Grundkenntnis aus den Ländern heraus. Aber das Entscheidende ist etwas ganz anderes. Wir wissen immer alles besser. Aber wissen wir damit auch alles richtig? Es kommt erstmal darauf an, was die Ukrainer wollen. Und egal, was die Ukrainer mit den Russen verabreden, sie müssen doch jetzt schon sicher sein, der Russe vertreten durch Putin, ich meine nicht damit die Russen allgemein, vertreten durch Putin, wird keinen einzigen Vertrag einhalten. Wie war das 92? Die Atomwaffen werden abgezogen und niemals wird der Ukraine was passieren. Das sind jetzt meine Worte, aber der Sinngehalt dessen, was vereinbart worden ist. Was war mit Minsk? Nichts war. Weil nichts rausgekommen ist, weil Putin nichts wollte. Ja, und nun hat er immer alles ganz brav gemacht, die Krim besetzt und dies und das und nichts eingehalten. Er hat immer nur geredet und genau das Gegenteil getan. Wir können uns auf Putin nicht verlassen. Er wird uns in jedem Falle betrügen.
Danke.
Und wenn er die Ukraine richtig betrogen hat, kommen Polen dran und Litauen. Und dann sind wir dran. Vergessen wir nicht, wir haben 200.000 Passinhaber, russische Passinhaber in Berlin. Was ist denn, wenn dem Putin einfällt, er wolle mal die Berliner von den Russen befreien oder genau umgekehrt die Russen von den Berlinern?
Dankeschön, Herr Baumann, hörbar aus Berlin. Und dazu bitte Elmar Brok.
Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, der Herr gerade aus Berlin hat wichtige Wahrheiten zum Ausdruck gebracht. Aber damit zuvor, dass die der linken Abgeordneten recht gibt. Also erstens steht nicht der totale Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft in Frage. Es geht darum, wie prognostiziert worden ist, dass in diesem Jahr das Wirtschaftswachstum, das für 3,5% prognostiziert ist, nur um 1,5% steigt. Es ist nicht der Abfall ins Bodenlose, was hier ansteht. Und deswegen soll damit nicht hochgezogen werden. Und wir müssen, glaube ich, sehen, wir müssen das russische Kriegsziel sehen. Das Kriegsziel ist so, wie der Herr zuvor beschrieben hat, weitergehen. Er sagt es. Frau Dagdelen sagt, keine Sanktionen, keine Waffen. Und wie Frau Adler richtig betont hat, ist das die Konsequenz, dass große Teile, wenn nicht die gesamte Ukraine, unter einer Diktatur zu leiden hat. Und dass Menschen sich wehren, versklavt zu werden und deswegen uns bitten, ihnen Hilfe zu geben, zumal es auch in unserem eigenen Interesse ist. Darum geht es doch in diesen Tagen. Dies ist eine Auseinandersetzung nicht zwischen Russland und Deutschland oder Europa oder der freien Welt. Dies ist eine Auseinandersetzung darum, ob man Putin ermöglicht, sein diktatorisches Regime weiter vorwärts zu bringen in andere Länder hinein, die nicht unter seinem Regime leben wollen. Das ist doch die entscheidende Fragestellung, vor der wir stehen. Und das dürfen wir doch die anderen freiheitlichen Länder nicht allein lassen. Sie müssen doch mal reden. Oder lassen Sie mich so sagen. Ich war vor 2-3 Wochen in Bratislava, da hat mir ein junger Slowake gesagt, über 20 Jahre wusstet ihr es besser, das war aber alles falsch. Und jetzt wisst ihr das wieder besser und das scheint wieder falsch zu sein, wenn man solche Äußerungen hört, dass man da nachgeben soll.
Schwierig.
Die Völker um uns herum wollen, dass wir der Ukraine in ihrem Kampf für die Freiheit unterstützen, auch mit Waffen. Das will die übergroße Mehrheit der Ukrainer, die in Volksabstimmung und in Wahlen sich immer für Europa ausgesprochen haben. Und dieses sollten wir unterstützen in solidarischer Form im Rahmen unserer Möglichkeiten.
Herr Brok, und wir wollen hören, wie man das in Nordfriesland sieht. Dort ist uns Herr Henrichsen nämlich zugeschaltet. Guten Morgen.
Ja. Hallo. Bitteschön. Ja, vielen Dank. Und Herr Brok hat ja gerade gesprochen und ich würde gerne auf Herrn Brok auch nochmal antworten. Also er hatte anfangs gesagt, er zitierte die Reden von Putin, also die er dann in den Jahren vorgehalten hat. Warum hat man da nicht zugehört? Warum hat man nicht reagiert? Dann haben sie gesagt, es geht um die Freiheit und Demokratie. Ja, wenn der Krieg noch weitergeht, dann ist da niemand mehr, der Freiheit und Demokratie leben kann. Und jetzt sagen sie, wir müssen die unterstützen. Also wenn die Meinung, also das ist nicht meine Meinung, aber wenn die Mehrheitsmeinung, und wir leben ja in einer Demokratie, wirklich so ist und das Parlament das entscheidet, dann soll man das doch auch machen, bitteschön. Dann soll man alles schicken und wir werden ja, das wurde vorher auch schon gesagt, ja nicht angegriffen, dann kann man doch eigentlich alles, was wir haben, also rein, was Beine hat, also alles, was wir haben, wir kratzen die Hoheitszeichen ab und schicken das alles rüber und unsere Soldaten werden freigestellt und wer freiwillig rübergehen möchte und für Demokratie und Freiheit kämpfen möchte, der darf das doch gerne tun, aber der soll das machen. Aber wir sind doch immer im Nachteil gegenüber Putin. Putin hat seinen Laden gleichgeschaltet, keine Opposition, keine Demokratie, keine Diskussion. Er macht, was er will. Und dann sagt er, ja, da sind Nazis im Donbass und so weiter. Und die bringen unsere Russen um und wir machen eine Militäroperation. Wir nennen das dann Krieg. Wir haben Nazis in Ostdeutschland, wir haben Nazis im Bundestag. Ja, and so what? So, und dann, mein letzter Punkt ist eigentlich, das erinnert mich die Diskussion so ein bisschen an die Landsgeschichte mit Strack Zimmermann gegen Ulrike Gero. Und hier ist es fast so weiter. Also ich sehe das, was Frau Dagdelen sagt, absolut logisch. Das hatte die Hörerin vorher auch schon gemacht. Ich kann das absolut nachvollziehen. Und ich
würde ich jetzt nur eine Prognose wagen, am 11. Juli wird Nord Stream 1 gewartet. Ich hoffe nicht, dass die nie wieder ans Netz geht, aber das kann Putin machen. Putin entscheidet, oh, ist gewartet, dann ist alles sauber und das ist abgestellt. Dann braucht er nur zu sagen, es wird nicht wieder angestellt. Und dann sind wir doch, wir laufen der ganzen Entwicklung hinterher, meiner Meinung nach.
Herr Hinrichsen, das wollen wir kurz...
Nur, anstatt zu agieren.
Den Punkt wollen wir...
Vielen Dank, dass
alles,
ich zu Wort komme.
Alles gut, sehr, sehr gerne. Dankeschön für Ihre Wortmeldung. Den Punkt möchte ich an Sabine Adler weitergeben, die... Gasversorgung nach den Wartungsarbeiten, womit rechnen Sie, Frau Adler?
Das ist durchaus möglich, dass dann der Gashahn ganz zu bleibt. Was allerdings übersehen wird in dieser ganzen Zeit, was gerade noch nicht passiert, ist, dass Russland das Gas nicht durch die Ukraine schicken würde. Also da läuft Gas weiter. Ich würde gerne auf einen Punkt eingehen, den der Hörer gerade gesagt hat, nämlich Putin beim Wort nehmen. Das ist etwas ganz Wichtiges, weil das ein bisschen die Entwicklung markieren könnte, die auf uns zukommt. Es gibt eine Bestrebung von Duma-Abgeordneten, die Unabhängigkeit von Litauen in Frage zu stellen bzw. für ungültig zu erklären. Und es gibt eine Äußerung von Putin zum 350. Jahrestag oder Geburtstag des Zars Peter dem Großen, als er auf die estnische Stadt Narva zu sprechen kam, die heute eine überwiegend russischsprachige Stadt ist, die er erwähnt hat, die man sich wie Zar Peter der Große zurückholen könnte. Der Aufsatz im vorigen Jahr, der die Einheit, die angebliche Einheit von Ukrainern und Russen beschwört, hat uns gezeigt, dass solche Äußerungen extrem ernst zu nehmen sind, weil sie tatsächlich eine Handlungsanleitung sein könnten, der Russland folgt.
Schlussrunde. Frage an Frau Dadelen und an Herrn Brok. Jeder von Ihnen hat eine Dreiviertelminute. Unter welchen Voraussetzungen können Sie sich einen partnerschaftlichen Umgang mit Russland wieder vorstellen? Frau Dadelen, bitte.
Ja, ich glaube, dass ganz, ganz wichtig ist, erstmal den Krieg in der Ukraine zu beenden und statt den immer weiter zu befeuern mit Waffenlieferungen und zu verlängern, brauchen wir jetzt Interesse aller politische Diplomatie für einen Verhandlungsfrieden. Und dieses ganze Rufen nach einem militärischen Siegfrieden im Russland gegenüber Russland heißt nämlich nichts anderes, als bis zum letzten Ukrainer weiterkämpfen zu wollen. Das muss jetzt die erste Aufgabe von uns allen sein, alles zu tun, um einen Frieden in der Ukraine herzustellen.
Danke. Elmar Brok?
Wir müssen dafür Sorge tragen, dass Putin nicht in der Lage sein wird, seine Ziele weiter zu erreichen. Frau Adler hat ja noch einige Beispiele da genannt. Dazu sind Waffen notwendig, damit die Ukraine sich wehren kann. Er hat schon 20% des Territoriums inzwischen erobert. Und wir müssen weiterhin dafür sorgen, dass ein Russland, das dann nicht mehr aggressiv ist, das auf die eigenen Grenzen zurückgedrängt ist, das nicht mehr andere gefährdet, dass ein solches Russland wieder Partner ist, mit dem wir wirtschaftliche und politische Verbindungen aufnehmen müssen.